Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und Head of E-Commerce bei einem Großkonzern. Wir starten direkt in die News, wir haben heute eine Menge vor. Ich habe meinen Kaffee hier am Tisch, bin im Homeoffice. Wir wollen keine Zeit verlieren. Viele spannende News und wir beginnen mit einem kleinen Lacher, fand ich sehr amüsant. Fail des Todes, würde ich mal formulieren. Was ist da passiert? Und zwar Schleswig-Holstein hat eine E-Learning-Plattform gelauncht für seine Schüler, für Homeschooling. Und ja, It's Learning, das ist ein Startup aus Norwegen, das hat es halt zur Aufgabe gemacht, Bildung durch moderne Technologie zu digitalisieren. Und das Bundesland Schleswig-Holstein hat das Angebot wahrgenommen. Witzig ist nur, es gibt eine URL. Und die URL, die heißt, also das Startup heißt itslearning.com. Und Schleswig-Holstein hat sich gedacht, ist ja clever für Schleswig-Holstein, wenn wir SH. Davor machen. Somit heißt die Plattform für alle Schüler in Schleswig-Holstein nicht itslearning.com, sondern sh.itslearning.com, was natürlich ausgesprochen Shit Learning bedeutet. Ein Fail des Todes, ich habe auf jeden Fall köstlich gelacht. Gut, wir starten direkt in die harten E-Commerce-News. Softbank steigt bei E-Commerce-Startup Tier ein. Das E-Scooter-Startup Tier ist dank einer neuen Kapitalspritze auf dem besten Weg in den Kreis der Milliarden-Startups aufzusteigen. Das Berliner Unternehmen hat sich eine Finanzierung jetzt von umgerechnet 211 Millionen Euro, also sind 250 Millionen US-Dollar gesichert, wie es am Dienstag mitgeteilt hat. Ja, die Bewertung steigt damit nach Informationen von zumindest dem Medium Financial Times auf knapp unter eine Milliarde Euro, US-Dollar. Damit wäre Tier nach dem US-Konkurrenten Bird das zweitwertvollste E-Scooter-Startup weltweit, auch vor Lime. Ja, für den Deal hat Tier den japanischen Tech-Investor Softbank gewonnen, der mit seinem Fonds Vision Fonds 2 die Finanzierungsrunde anführt. Der Deal wurde nach Informationen vom Business Insider erstmals im Sommer besprochen und dann vergangenen Mittwoch unterzeichnet. Auch die Bestandsinvestoren sind dabei gewesen. Ja, wir bleiben da natürlich gespannt. Wer sich da noch mehr Infos haben will, wie lange so ein Roller hält, was der kostet, wie man das mit den Batterien macht, der sollte mal nach Lorenz Leuscher Podcast suchen. Der hat nämlich letztens einen Podcast veröffentlicht, wo er alles mal mit Zahlen belegt hat. Dann HelloFresh mit neuem Markenauftritt und 723 Millionen Euro Cash-Reserven. Ja, für HelloFresh entwickelt sich 2020 natürlich zum Traumjahr aufgrund von Corona, auch wenn man das leider nicht so aussprechen mag. Nach der vierten Prognoseerhöhung rechnet HelloFresh inzwischen mit einer Umsatzverdopplung auf bis zu 3,6 Milliarden Euro. Das sind 1,4 Milliarden Euro mehr als eigentlich geplant. In den letzten 12 Monaten haben weltweit erstmals 5 Millionen Kunden bei HelloFresh bestellt. Ja, die Marketingquote ist in Q3 wieder etwas gestiegen, liegt aber noch nicht annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Bemerkenswert bleibt, dass HelloFresh seine Kapazitäten so einfach verdoppeln konnte, auch wenn es sein Potenzial dabei nicht überall ausschöpfen kann. Ja, mehr als 100 Millionen Euro generiert HelloFresh mittlerweile jedes Quartal an Cash. So sind die Kapitalreserven natürlich stark gewachsen auf insgesamt 723 Millionen Euro. Ja, fast untergegangen ist, dass sich HelloFresh unlängst einen neuen Markenauftritt gegönnt hat. Wer das sich angucken will, geht einfach mal auf die Webseite. Da sieht man, dass es ein neues Logo und Design gibt. Dann zu einem meiner Lieblingsunternehmen. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich jemals nochmal wechseln sollte oder mich verabschiede von der Halbselbstständigkeit als Due Diligence Gutachter und Podcaster und Autor etc., dann gibt es für mich eigentlich nur drei Companies, wo ich hingehen würde. Das eine ist Zoo Plus oder halt Fressnapf aufgrund der Affinität zu Hunden. Dann das zweite wäre Adidas, weil ich die Marke einfach genial finde. Und das dritte ist Shop Apotheke. Und da sind wir jetzt auch, denn Shop Apotheke freut sich über einen Wachstumssprung in der Profitabilität und erwartet dieses Jahr Umsätze von 950 Millionen Euro mehr. Mit einem neuen Logistikzentrum rüstet es sich zugleich für 100.000 Bestellungen am Tag und will zudem die Shop Apotheke Now-Lieferung am selben Tag weiter ausbauen. Ja, ähnlich wie Zoo Plus trackt Shop Apotheke seine Wiederbestellrate, traut sich dabei allerdings noch nicht, reichlich neue Kunden zu gewinnen. So liegt die Zahl der aktiven Kunden der letzten 12 Monate mittlerweile bei 5,9 Millionen Kunden. Zudem hat es Shop Apotheke nach der Kursexplosion der letzten 12 Monate geschafft, seine Schulden abzubauen und eine 135 Millionen Euro Anleihe vorzeitig in Aktien zu wandeln. Leider lässt sich noch nicht herausfinden, zu welchem Preis. Der Börsenkurs hat es jedoch natürlich nicht geschadet. Wir bleiben dran. Dann, ihr wisst es, ich bin alter Banker. Bankkaufmann, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Diplombankbetriebswirt und ich verfolge natürlich alles, was Fintechs angeht, von drunter und drüber. Ich habe gestern die Frage auf LinkedIn bekommen von einem Zuhörer, wie viele Stunden ich denn eigentlich jeden Tag mit Informationen beschaffe, und da hat er natürlich irgendwie recht. Also ich höre wirklich 2-3 Stunden am Tag Podcast, ich lese wirklich 2-3 Stunden am Tag zusätzlich Blogs und News. Aber wie gesagt, das ist auch mein Hobby, Geschäftsmodelle zu verstehen. Und auf jeden Fall gab es Zoff bei der Effenberg Bank. Ja, was ist da passiert? Und zwar, Stefan Effenberg kennt natürlich irgendwie so jeder Fußball. Und ist mal wieder Diskussionsgrund bei der VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden. Ja, eigentlich gehört die VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden zu den Zwergen der deutschen Bankenlandschaft, aber die Genossenschaftsbank aus der Thüringer Provinz schreckt nicht vor ungewöhnlichen Geschäften und großen Namen zurück. Vor 2 Jahren heuerte das Geldhaus den Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg an, um das Fußballgeschäft des Geldhauses anzukurbeln, und sorgte damit bundesweit für Schlagzeilen. Ja, der Angestellte Effenberg soll helfen, die Risiken im Fußballsektor richtig einzuschätzen, denn ein Geschäftszweig der Bank sind Kredite an Profivereine. Es geht uns nicht darum, dass er eine Kreditentscheidung treffen soll, erklärte der Volksbank Raiffeisenbank-Chef, sondern er soll Berater sein. Ja, mit ihrem Geschäftsmodell ist die VR-Bank ein Exot im sonst wenig glamourösen Genossenschaftssektor. Jetzt stehen die Thüringer wieder im Blickpunkt. Warum? Das Geldhaus legt sich mit der deutschen Finanzaufsicht an, das ist die BaFin, und bricht einen in der deutschen Finanzgeschichte wohl einmaligen Streit an. Warum? Die BaFin will den Vorstandschef abberufen und einen anderen Vorstand verwarnen. Das geht aus dem Protokoll der jüngsten Generalversammlung hervor, die dem Handelsblatt zuerst vorlag. Ja, zu den Aufgaben der Finanzaufsicht gehört natürlich, die fachliche Eignung und die persönliche Zuverlässigkeit von Vorständen zu prüfen. Deswegen musste ich zum Beispiel den Diplom-Bankbetriebswirt machen. Das ist eine 7- oder 6-jährige Ausbildung. Die brauchst du laut Kreditwesengesetz, um überhaupt als Vorstand arbeiten zu können. Und das ist auch nur die fachliche Voraussetzung. Dazu kommen natürlich dann noch Berufserfahrung und wann. Ja, Hauptgrund für das Einschreiten der BaFin ist ein Immobiliengeschäft der Bank aus dem Jahr 2014, in das der Chef des Geldhauses selbst verwickelt ist. Ob einwandfrei oder gesetzeswidrig, darum geht's. Geht um einen riesigen Immobilien-Deal gegen den Vorstandschef und eine ehemalige Mitarbeiterin des Geldhauses. Gegen die wird jetzt von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt. Ja, und wir bleiben da auf jeden Fall mal dran, was da passiert. Ist auf jeden Fall ziemlich kurios. Wer die ganze Geschichte mal nachlesen will, der kann das lesen auf Handelsblatt. Dann kommen wir zu Netflix. Streamingdienst startet lineares Fernsehen. Uiuiuiui. Also, der US-Gigant Netflix kooperiert überraschend oder kopiert überraschend die Idee des klassischen Fernsehgeschäfts. Auf einem neuen Kanal in Frankreich testet jetzt Netflix 24 Stunden am Stück ausgewählte Inhalte laufen zu lassen. Der Test klingt ja erstmal primär wie so ein Rückschritt, aber zeigt auch so ein bisschen den Druck des Konzerns. Das Prozedere ist immer das gleiche, Laptop auf, Internetadresse eingeben, lange suchen und überlegen, was man halt gucken möchte. Das nennt sich Binge-Watching. Und ja, geprägt hat das natürlich so ein bisschen der Video-on-Demand-Gigant Netflix, aber halt auch Amazon Prime. Und manchmal kenne ich selber von meinem Userverhalten, sitze ich 20 Minuten davor, um einen Film auszusuchen, weil ich schon irgendwie alles geguckt habe. Und um das entgegenzuwirken, testet man jetzt in Frankreich, wie gesagt, Netflix Direct. Und man muss halt nicht mehr überlegen, was man gucken will, sondern es läuft einfach 24 Stunden am Stück. Sind natürlich alles Inhalte aus der Netflix-Bibliothek, wahrscheinlich auch primär Eigenproduktion, um die so ein bisschen zu pushen. Aber bleiben wir natürlich dran. Und wenn wir schon dran sind bei Netflix, dann kann man auch schon direkt nochmal sagen, dass sie ihre Prognose verfehlen. In der Corona-Krise erlebte der Anbieter zwar natürlich einen Boom, aber unterm Strich kamen im dritten Quartal nur 2,2 Millionen Bezahlabos dazu. Netflix verfehlte die eigene Prognose und blieb damit weit unter den Erwartungen der Analysten. Der zunehmende Wettbewerb im Streaming-Dienst macht den Marktführer zu schaffen. Die Aktie notiert mittlerweile bei knapp 15% unter dem Pandemie-Höchststand. Ja, was sehr merkwürdig ist für ein Recurring Revenue, also für ein Abo-Modell. Man muss natürlich fairerweise sagen, bei Netflix ein paar Insider. Aufgrund der Corona-Krise können sie natürlich jetzt nicht so viele Eigenproduktionen drehen, was ein bisschen schwieriger ist. Das heißt, der Wettbewerb ist mit den Filmen und so weiter der gleiche wie mit Prime etc. Der Vorteil bei Prime ist, dass sie noch deutlich meines Empfindens mehr Serien und Filme haben, die man dann aber auch käuflich erwerben muss. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Denn es gibt natürlich auch sowas wie Disney Plus, dann gibt es aber auch noch Sky, dann haben wir aber auch noch, ich weiß gar nicht, wie die anderen alle heißen, aber es gibt auch noch den anderen Sportsender mit D, ich weiß gar nicht, DAZN. Und das ist halt so, das wäre meine These, dass ein Haushalt einen gewissen Betrag X für Streaming ausgeben will. Und da konkurrieren die natürlich alle miteinander. Ne? Dann zum Podcast-Markt. Und zwar, Spotify will vielleicht eine Paywall einführen. Eieiei. Also, eine monatliche Gebühr für Podcast-Inhalte soll sich Spotify nach neuesten Berichten wünschen. Ja, um die eigenen 600 Millionen Investitions wieder einzuspielen, soll das Unternehmen mit der Idee spielen, halt den Podcast-Bereich zu monetarisieren. Was hatten die vor? Also Spotify evaluiert zu diesem Zweck momentan verschiedene Bezahlmodi, also halt Paywalls. Und der Anlass liegt in einer Nutzerumfrage des Streaming-Marktführers, in der er diverse Abo-Pakete für Podcast-Inhalte zur Abstimmung stellt. Dabei erstrecken sich die Paketpreise über 3 bis 8 US-Dollar pro Monat zusätzlich zu den Kosten für Spotify Premium. Ja, im günstigsten Paket gibt es natürlich dann Werbeanzeigen und ja, nach den Berichten beeile sich der Konzern zu versichern, dass man keine konkreten Pläne in diese Richtung habe. Das hat Spotify bekannt gegeben. Kann man aber auch vorstellen, dass sie das natürlich testen. Das müssen sie auch testen. Aber würde das Geschäftsmodell meines Erachtens ein bisschen kaputt machen. Wir haben schon eine Paywall und die müssten jetzt eigentlich alles Mögliche versuchen, um Hörbücher zu bekommen, Podcasts zu bekommen. Sie machen ja auch schon Exklusiv-Podcasts mit Joe Rogan und so weiter. So ein bisschen die Verweildauer pro Tag so hoch wie möglich zu halten. Das führt automatisch dazu, dass die Wettbewerber absinken und dass der Marketing-Spend eher bei Spotify stattfindet. Ne? Gut, dann kommen wir zu Starlink Germany gegründet. Das von Elon Musk angekündigte Starlink-Breitband-Internet aus dem Hause SpaceX soll bald in die Beta-Phase gehen und wird wohl zeitnah auch in Deutschland verfügbar sein. Dazu wurde die Starlink Germany GmbH mit Firmensitz in Frankfurt gegründet, wie die Welt am Sonntag berichtet hat. In den USA und Nordamerika wird das Angebot des Breitband-Internets aus dem All eher zur Verfügung stehen als in Europa. Dort läuft auch schon die Testphase. Was haben die vor? Starlink hat über die Raumfahrtfirma SpaceX in nur 17 Monaten bereits rund 900 Starlink-Satelliten in den Weltraum geschossen, wodurch es in kürzester Zeit zum weltgrößten Satellitenbetreiber aufgestiegen ist. In Deutschland werden aktuell noch behördliche Genehmigungen vor Ort eingeholt. Was haben die vor? Das Projekt soll natürlich dazu dienen, den Internetzugang weltweit zu sichern. und verfügbar zu machen und auch schneller zu machen. Der Internetzugang soll 99 US-Dollar pro Monat kosten, sowie 499 US-Dollar für erstmalige Ausstattung. Dann McMakler veröffentlicht Geschäftsbericht. Ja, das Berliner PropTech-Startup macht aktuell Verluste, doch trotz des Jahresfehlbetrags von 19 Millionen Euro in 2019 gibt sich der CEO und Mitgründer Felix Jahn weiterhin zuversichtlich. Habe übrigens bei Stepstone gesehen, wurde mir angezeigt, war bei Stepstone noch nicht, bei LinkedIn, dass die extrem viele Leute suchen. Anlass dazu gab ihm auf jeden Fall auf 40 Millionen Euro umgestiegene Umsatz. Für das aktuelle Geschäftsjahr liegt die Prognose gedämpft bei 54 Millionen Euro. Um den weiteren anhaltenden Fehlbetrag ausgleichen zu können und gleichzeitig Wachstum generieren zu können, hat das Unternehmen einen Kredit in Höhe von 10 Millionen Euro aufgenommen. Dann Kleiderkreisel heißt demnächst Fintet. Das halte ich für eines der schlechtesten Moves aller Zeiten. Also, was ist erstmal da passiert? Der litauische Mutterkonzern wagt einen großen Schritt. Die Markenführer im Bereich Secondhand-Mode, Kleiderkreisel und Mami-Kreisel sollen demnächst unter den Markennamen Fintet zusammengefasst werden. So heißt die litauische Mutterkonzern, der weltweit 12 Marken zusammenfasst und ungefähr 34 Millionen Nutzer weltweit bedient. Ja, bei seiner aktuellen Investitionsrunde konnte Fintet 128 Millionen Euro einsammeln bei einer Bewertung über 1 Milliarde Euro. Also, warum halte ich das für schlecht? Fintet kann ich nicht mal aussprechen und steht für nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, vielleicht bin ich im Englisch auch zu schlecht, aber könnte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Kann mir natürlich vorstellen, man muss halt am Anfang bei der Gründung eigentlich schon einen Namen suchen, den man dann auch Europa und weltweit nutzen kann, weil Kleiderkreisel auf Englisch zu übersetzen und dann in UK zu veröffentlichen, ist immer scheiße. Aber den Punkt hat man natürlich deutlich vernachlässigt. Warum? Erstens hatte man schon zwei Marken, also Kleiderkreisel und Mami-Kreisel. Das halte ich schon für einen Fehler, sondern man hätte das irgendwie über eine Marke stülpen müssen, weil dann wird auch die Marktbewertung für das Geschäftsmodell höchstwahrscheinlich besser. Aber viel schrecklicher finde ich, dass man Millionen Euro für TV-Werbung im linearen Fernseher ausgegeben hat. Und in den letzten Werbungen, die ich sogar gesehen habe, wurde auf beide Marken in dem gleichen Spot hingewiesen. Und das jetzt umzubenennen, obwohl man eigentlich damit jetzt schon eine recht hohe Markenwahrnehmung hat, das möchte ich mal in Frage stellen und ja, bleibt gespannt. Dann Airbnb-Börsengang noch in diesem Jahr. Trotz oder gerade wegen Corona drängt die Zimmervermittlungsplattform Airbnb an die Börse. Anleger werden wohl bereits kommende Woche Einsicht in die Bilanzen erhalten. Den Börsengang könnte nächstes Jahr werden bei der Nasdaq. Die Preisspanne für die Aktie soll im Dezember festgelegt werden. Gerüchten zufolge plant Airbnb bei dem Börsengang 3 Milliarden Dollar auf Basis einer Unternehmensbewertung von 30 Milliarden Dollar einzusammeln. Das Unternehmen blickt auf turbulente Monate zurück, natürlich bei denen auch große Teile der Belegschaft entlassen werden mussten. Auch die Vorzeichen für die Mega-IPO stehen aufgrund der Vielzahl an IPOs und an der Unsicherheit eigentlich nicht so optimal. Dann zur vorletzten Nachricht. Wachstum von Alibaba verlangsamt sich. Der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba hat seine aktuellen Wachstumszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Während der Gesamtumsatz von Alibaba um 30% wuchs, die Schlagzeile ist aber trotzdem gut verlangsamt sich, bei 30% Wachstum, verzeichnet das operative Geschäft einen Rückgang im gleichen Maß im Vorjahresvergleich. Insbesondere im Bereich Cloud Computing konnte mit 60% ein besonders hoher Zuwachs erzielt werden. Auch konnte bei der Nutzerzahlen ein Zuwachs um 15 Millionen Nutzer erzielt werden. 2024 will Alibaba 1 Milliarde aktive Nutzer haben. Letzte Nachricht für heute, Kim.com an USA ausgeliefert. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren bestimmt 5 Dokumentationen drüber gesehen. Jetzt ist es passiert, die Auslieferung des in Neuseeland lebenden Internetmillionärs an die USA wurde durch den Supreme Court bewilligt. Der gebürtige Kieler habe US-Film- und Musikstudios mit der Plattform Mega Uploads einen Schaden von etwa 500 Millionen US-Dollar verursacht. Kim.com drohen nun bis zu 20 Jahre Haft. Bevor wir durch sind, letzter Hinweis, wie immer, bitte beim Rauchen in deiner Frühstückspause oder wenn dir langweilig ist auf Arbeit, einmal auf iTunes gehen und eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und mich auf LinkedIn hinzufügen, damit ich mal sehe, wer diesem Podcast so folgt. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche, dein Tom.